Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Das, der Christ, dem habe ich vor über 10 Jahren BMW verkauft. Den ja. BMW hat er von dem Bild, ein 633.
Ah, auf dem Bild erkennt man die Farbe gar nicht.
Ein grüner 633 CSI mit grünem Innenraum, Diktiergerät, der neu gekauft wurde und direkt Hohlraum konserviert wurde, dass er überlebt hat. Ja, cool. Und er hatte irgendwann einen Motorschaden, da hat, wie Jens den besessen hat in der Zeit. Und Jens hat den letzten fabrikneuen Motor bei BMW kaufen können, der stand im Regal in der Holzkiste.
Ah, ja, sowas gab es früher.
Ja, 633er Motor.
Okay. Ja, und ein 33er Motor war ja eh nicht so häufig. Also es war ja, ja eher dann mal ein 35er Motor oder so. Haben ja viele genutzt, wenn so ein 33er kaputt gegangen ist, da noch ein 35er reinzuschmeißen. Ja. Ne? Aber Diktiergerät ist auch eine coole Geschichte aus den 70er, Anfang 80er kann man sagen.
Ja, das war ja ein ganz früher hier. Das ist irgendwie Fahrgestellnummer, ich glaube 100 oder sowas.
Ah, okay. Ja, das, die sind ja noch relativ schlicht, ne? Der hat auch keinen Spoiler und so gehabt.
Nee,
ne?
Nee,
und Auspuffanlage in der Mitte, glaube ich, vom 33er
genau.
Auch, ne?
Ja.
Hol dir das Mikrofon ruhig nochmal einen Ticken näher ran, aber ich glaube, man hat uns jetzt schon gut gehört.
Ja.
So, Jens, wir sitzen hier wieder. Wer war gerade hier? Heiko Junge.
Und wie, wusstest du, dass
er
kommt?
Ja, er hatte mir Bescheid gesagt, dass er eventuell vorbeikommt zwischen 12 und 13 Uhr und er sagte wahrscheinlich etwas früher und deshalb passte das. Osnabrück.
Ah, okay.
Aber also auf der Durchreise, er war wohl irgendwo und ja.
Ja.
Teil der Formoco-Gruppe.
Was?
Ford Motor Company Forum in Deutschland. Deshalb, der Kalender ist ja
okay. Alles
alte, schöne Ford.
Ah, okay.
Ja. Apropos alte Sachen. Ein lieber Kollege von mir hat mir hat zu Hause sein Kinderzimmer, hätte ich fast gesagt.
Fangen
war
wir
bei
an
seinen
jetzt?
Eltern. Ja, sind wir schon lange.
Ja, so.
Er war
Hallo.
Bei seinen Eltern.
Hallo.
Er war bei seinen Eltern und hat da auf dem Boden noch ein paar alte Sachen von sich gefunden. Unter anderem das hier. Gewusst wo.
Aha.
Kennst du das?
Nee.
Ist ein altes Memory-Spiel. Allerdings. Also das heißt Gedächtnisspiel, ne? Memory hieß es noch nicht, von ASS. Und da sind dann immer jeweils 4 Karten, die du, also bei Memory ist ja normalerweise 2, ne?
Ja.
Und hier musst du dann immer 4 Karten von einem Auto suchen. Und sind halt so die üblichen Verdächtigen aus den 70ern, aber
genau,
auch schöne alte Bilder.
Weil das kaum einer geschafft hat, hat es das Spiel auch nicht in die Regale geschafft und so kennt das auch kein Mensch.
Ich weiß das nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich weiß das nicht. Die Bilder
Kinder
kommen
ab 6
sehr
Jahre.
Bekannt vor, weil das sind natürlich
100 Karten, die verdeckt ausgelegt werden, versucht jeder Mitspieler möglichst 2, 3 oder sogar 4 gleiche Bilder auf einmal aufzudecken. Gewonnen hat derjenige, der am Schluss die meisten Karten hat. Und nun viel Spaß bei Gewusst wo von Ass.
Ja, das Gute daran ist, das kann man tatsächlich auch jungen Kindern geben, weil das hat nichts, also ihr müsst nicht wissen, was das für ein Auto ist. Ist ja auch bei manchen Bildern, wie ich dir jetzt zeige, gar nicht so einfach zu erkennen.
Toyota Corolla Liftback.
Ich hätte jetzt gesagt, ja, ist es ein Toyota Corolla Liftback?
Ja.
Bist du sicher?
Du kannst mir jede Karte zeigen, ja. Ich kann dir jedes Auto benennen.
Ja, dann, okay, guck mal hier, dicke Hose, ne? Okay, was ist das?
Das ist ein Panther DeVille.
Nee, ist es der DeVille? Warte mal, ist das der DeVille?
Das ist der DeVille.
Das ist der 12-Zylinder, ne?
Ja, das ist der viertürige Panther.
Aber ist das nicht der DeVille?
Nein, das ist der JJ72.
Ach, naja, okay. Guck mal einer an hier. Ja, ist ja wieder hier. Ja, diese Panther-Dinger sind ja auch irgendwie, keine Ahnung, das ist ja so mehr oder weniger ein Kit-Car gewesen.
Nö.
Gebaut aus Komponenten von
Jaguar-Motoren. Panther ist ein Hersteller gewesen.
Ja, ist richtig, aber...
Da hatte von meiner Ex-Freundin damals, also in jungen Jahren, der Bruder, der hatte einen Panther Calista, da war ein Granada oder Scorpio-Motor drin und der hatte einen Panther Calista mit MCM-Ausstattung.
Ach du Scheiße.
Der war schwarz und hatte komplett braunes MCM-Leder innen drin.
Ach du Scheiße.
Ja, okay. Fand ich damals auch scheiße. Heute finde ich es cool, ey, ehrlich gesagt.
Ja gut, aber genau. Das ist ja auch irgendwann nachträglich reingezimmert worden.
Hast du jetzt noch was, was ich nicht erraten kann? Nee, ne?
Ich fürchte, ehrlich gesagt, also alles andere ist tatsächlich sehr, sehr easy. Ist sehr, sehr easy. Ja, vielleicht noch, welche Renault ist das?
14. Ja.
Ja.
Jetzt ein R14 in Gelb. Ja. Übrigens ein hübsches Auto, der R14, vom Design her. Mhm. Sehr progressiv gewesen. Kam 1976 auf den Markt.
Ich wollte gerade sagen, das ist genau der Punkt. Das Auto, wenn man den sieht, wirkt der deutlich moderner. Also ja, der ist sehr gut in die 80er reingerutscht. Ja, ja, ja. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich tatsächlich vor einem Jahr wurde in Spanien, in Galicien einer angeboten, der auch wirklich ordentlich war, in so einem hellgrünen Metallic. Ne? Auch eine typische Farbe für das Auto.
Ja. Ja.
Auch mit den originalen Felgen, das waren ja Stahlfelgen, aber die waren ja alle trotzdem in so einer sportlicheren Optik.
Ja.
Also das Thema konnten die ganz gut. Und auch so ein Auto, wie schon gesagt, man erkennt da gar nicht so richtig die 70er, weil er schon so ein bisschen sehr rundlich war.
Sehr progressives Design. Das könnte auch ein Giorgiaro-Entwurf sein aus den 80er Jahren. Ist es aber nicht. Schreck, ne?
Absolut.
Übrigens, weißt du, was mich gewundert hat? Ich habe mir den neuen Autokatalog mal gekauft.
Mhm.
Hier, das ist ja 2023. Früher gab es den Autokatalog von Automotoren Sport immer im September. Nämlich zum neuen Modelljahr.
Mhm.
Jetzt kommt der irgendwie im Dezember raus oder was auch immer. Den habe ich mir gekauft. Als Kaufberatung E-Automobile mit so einem Diagramm, wann, welche Nutzung sich und so weiter. Alles ganz nett. Ganz krass ist, also früher waren die ja mal, ganz früher waren die ja mal nach Ländern sortiert. Das fand ich übrigens gut, weil nach Ländern sortiert war einfacher, jetzt ist wieder nur alphabetisch.
Mhm.
Und jetzt hast du eine Flut von chinesischen Autoherstellern in diesem Katalog.
Das,
mit Namen, die du kannst die nicht aussprechen, die hast du aber auch noch nie gehört.
Ja.
Du kannst das gar nicht zuordnen. Du blätterst das durch und denkst dir nur, hä, das habe ich doch gerade schon mal gesehen. Dann blätterst du zurück, ah nee, das ist ein Blip. Und dann vielleicht zurück, ah nee, das ist ein Juk, und aber sieht gleich aus.
Ja, wen wundert das?
Du kannst es nicht irgendwie, das ist eine Masse von chinesischen, gefühlt ist der halbe Katalog nur noch chinesische Autohersteller.
Ja, witzig, ganz dass krass. Du das Thema anfängst.
Und ich so, okay, also ich habe ihn jetzt mal weggelegt und habe mir vorgenommen, nochmal von vorne anzufangen und mal so ganz langsam in Ruhe durchzublättern und dann schreibe ich mir mal auf den Zettel die Hersteller, die chinesischen untereinander, die Namen einfach mal auf. So, Nummer, so.
So, und ich finde es interessant, dass du das Thema anfängst, weil das hatte ich mir nämlich tatsächlich auch notiert.
Weil was, Chinesen?
Ja, pass auf, ich will das mal etwas anders aufbauen. Ich habe diese Woche gelesen, dass Renault den Renault Zoe einstellen wird.
Ja,
die stellen ihn ein, weil sie als letztes ihn 11% den Preis erhöhen mussten. Das Auto kostet jetzt in der Basis 36.500 Euro, was ja für so ein Renault Zoe auch schon richtig viel Geld ist. Und nochmal, es ist ja die Basis. Das heißt, wenn du dann nochmal ein bisschen was an Ausstattung haben möchtest, keine Ahnung, Schnelllader, ein bisschen mehr, ein bisschen hübscher, dann liegt so ein Auto auch bei deutlich über 40 und dann hat das Auto keinen Markt mehr plötzlich. Warum hat das Auto keinen Markt mehr? Weil natürlich immer mehr chinesische Automobilhersteller mit Elektrofahrzeugen auf den deutschen Markt, ich sage jetzt mal, drängen, nicht nur den deutschen, sondern eben auch den europäischen natürlich. Und ich will das mal voraussagen, also wir werden sicherlich erleben, das, was du jetzt in dem Katalog siehst, dass wir Markteinteile in dem Segment von Fahrzeugen unter 50.000 Euro von Chinesen haben werden, innerhalb der nächsten 5 Jahre von über 50% in Europa. Das klingt jetzt total abwegig, aber bei dem, was da kommt, ist das so. Und ein gutes Beispiel dafür, und da würde ich gerne noch mal gleich ein paar Worte mehr zu erzählen, wir haben es schon und du wirst dich über ein Auto in der Volvo-Modellpalette wundern, was baugleich ist mit dem neuen Smart. Denn es wird
technisch.
Bitte?
Technisch baugleich, optisch nicht.
Nein, optisch, naja, optisch wäre ja auch komisch, wenn es gleich wäre. Aber
ja, aber weil es alles vom Geely-Konzern kommt.
Ja, aber es ist tatsächlich, es wird auf der gleichen Strecke gebaut auch.
Ja.
Das heißt, der XC30 würde, glaube ich, heißen.
Genau, unter dem XC40 noch.
Genau, der wird die gleiche Basis haben wie der neue Smart. Und da muss ich gestehen, ich habe den jetzt diese Woche das erste Mal gesehen. Ich hatte ja letzte Woche frei und wir haben ihn jetzt bei uns im Showroom. Haben auch eine sehr gut ausgestattete Variante in Schwarz, Brabus, Hashtag One heißt der ja. Und ich muss gestehen, ich war also alles das, was meine Kollegen mir vorher gesagt haben, dass er eben sehr wertig sein soll, also überraschend wertig und auch eine coole Optik hat, kann ich nur so bestätigen. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht gewesen von dem Auto, was natürlich, Achtung, mit einem Smart nichts mehr zu tun hat, außer dass man den Markennamen weiter benutzt hat.
Ja.
Und trotzdem muss ich gestehen, der Innenraum und die Innenraumqualität, alles was du siehst, die Haptik, ist wirklich top. Also nochmal, er ist auch nicht günstig, ja? Er ist sicherlich auch ein paar Euro teurer als vergleichbare Autos. Aber das Auto hat eine interessante Emotion, die durch die Verarbeitung, durch die Optik und durch die Fahrwerte kommt. Der hat ja auch sehr interessante Fahrleistungen. Und ich glaube, interessant wird es, weil der Volvo, der wird ein bisschen weniger progressiv in der Optik sein, wird so ein bisschen typischer auch in die Richtung gehen Volvo, also ein bisschen eckiger auch sein. Witzig, ne? So zwei Autos, die auch wieder eine gleiche Basis haben, optisch unterschiedlich sind und offensichtlich, auch wenn wir vielleicht nicht so ein Riesenfan des Konzepts sind von diesem kleinen SUV, das scheint ja das zu sein, was die Leute wollen. Ne? Sonst würde man es nicht bauen und sonst hätte das eben auch nicht so einen insgesamt durchschlagenden Erfolg. Ja. Schade und ich bin trotzdem gespannt, weil die Pläne gibt es natürlich und die Frage ist halt, ob es im Automobilbereich dafür dann am Ende wieder eine Lücke gibt für einen Zweisitzer-Smart. Also wieder für so ein, ich sag jetzt mal, wirkliches Stadtauto. Denn ich habe es gestern erlebt und da konnte ich das, was du immer so erzählst mit Belle-Alliance-Straße und Ladesäulen sehr gut nachvollziehen. Ich war gestern Abend auch essen und mehr oder weniger dann eben sehr urban in Hamburg in der Innenstadt. Bin dort mit dem EQE hingefahren, habe mir überlegt, wäre ja schön, wenn ich eine Ladesäule hätte, wo ich laden kann. Es gab keine freie Ladesäule und die zwei, die angezeigt waren, waren hinter einem Bauzaun gerade und die anderen zwei waren in der Nähe von der Alsterdorfer Sporthalle und die Parklücke, die dann da übrig gelassen wurde, war so klein, dass ich mit dem Auto nicht reingepasst habe. Also konnte ich natürlich nicht laden. Von daher, interessant ist tatsächlich, ob die Infrastruktur da nachziehen kann, weil im Moment sehe ich das gar nicht.
Also nein, kann sie nicht. Ich habe dir doch das Video von Reizle geschickt auch, ne?
Ja, ja gut, das kennt man.
Hm? Ja, also, aber
vielleicht kennen unsere Hörer das teilweise.
Genau, aber diese Kernaussage von Reizle, dass man einfach das Elektroauto zu früh in den Markt drückt, politisch gewollt, ohne eine Infrastruktur geschaffen zu haben. Und genau das ist der Punkt.
Ja, genau. Genau.
Ja. Ganz ernsthaft. Wie soll ich das denn sagen? Das haben wir schon mal, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt.
Bestimmt schon oft sogar.
Ich bin ja kein, ich lehne das Elektroauto ja gar nicht ab. Nur in der Form, wie es jetzt in den Markt gibt. Das, was der Reizle gesagt hat, ist genau das. Ja. Ich kann es nicht richtig laden, nicht richtig so, das ist alles scheiße. Deshalb will ich es nicht.
Ja, ja. Ja, und der
ich sag mal, wie habe ich heute gelesen? Tesla hat an irgendwelchen, in Hilden hat Tesla einen Pool gebaut an so Premium-Ladesäulen. Wenn du deinen Tesla da lädst, kannst du da schwimmen gehen in der Zeit. Ha, hat's oder was? Wie bescheuert ist das denn? Ey, weißt du, jetzt.
Okay. Ne? Okay.
Oder der, okay. Der Cousin von meiner Frau, der hat ja so ein, hat auch irgendwie so ein Tesla Y oder was, keine Ahnung, irgendwie so, ne? Und der schwärmt nur von dem Display, dass wenn man dann in der Ladepause könnte man Netflix gucken. Na, wenn das Ziel einer Reise ist, auf einer beschissenen Autobahnraststätte zu stehen, um Netflix zu gucken, dann weiß ich es auch nicht. Das ist doch bescheuert.
Ja, klar, aber ich glaube, das ist so ein gewisser Opportunismus dem Produkt gegenüber, dass man nachher anfängt zu erzählen, was das Gutes kann. Ja. Aber das kann es ja nur, weil man es halt braucht. Das ist ja der gleiche Grund, weshalb man in dem Honda Playstation spielen kann.
Es hat geregnet und ich bin langsam gefahren. Ich fahre mit meinem Volvo nach Osnabrück hin und zurück, ohne zu tanken, weißt du? So, ja. Autofahren. Ja. Ne? Ja. Und muss mich nicht auf eine Raststätte setzen, eine Stunde. Stehe nicht irgendwo und gucke Netflix, weil ich mein Auto laden will. Ne?
Genau. Ja, und bei mir ist es immer die gleiche Aussage. Ich werde wirklich in letzter Zeit relativ oft, also auch von Hörern gefragt, Mensch, wie sind denn meine Erfahrungen jetzt so wirklich mit dem EQE? Und dann sage ich immer, ja, also meine Erfahrungen sind sehr gut, aber die hängen natürlich damit zusammen, dass ich ein optimales Nutzungsschema habe, weil ich jeden Tag bei der Arbeit laden kann und zu Hause eben auch. Wenn ich das nicht könnte, dann könnte ich das Auto nicht fahren. Ja. Also würde ich jetzt bei einer anderen Firma arbeiten in Bremen und müsste jeden Tag pendeln und hätte in der Firma keine Ladesäule, dann hätte ich halt ein Problem. So. Ja. Und dieses Ausgleichen dann, also dass man dann sagt, naja, ich kann ja irgendwann die Ladesäule fahren und dann nehme ich mir so einen Roller und so, das ist doch nicht, wie soll ich das sagen, das löst doch nicht.
Nee, dafür kaufe ich mir doch kein Auto.
Genau.
Ich kaufe mir doch ein Auto, um einfach von A nach B zu fahren. Punkt.
Ja.
Und nicht, um von A nach B zu fahren, aber noch eine Stunde bei C zu stehen oder bei D zu halten, um dann mit dem Roller zu F zu gelangen. Kann man alles machen, ich nicht.
Ja.
Es gibt auch Leute, die sind da unheimlich glücklich mit. Ey, bitte. Alles gut.
Nein.
Hast du eigentlich das Buch gelesen? Reich Deutscher?
Noch nicht.
Ich auch nicht. Hatte keine
noch
Zeit.
Noch nicht.
Ich glaube aber, das ist für Elektromobilität.
Ja, ich finde wirklich, wenn ich merke, was ich in meinem Kopf für eine Veränderung in den letzten, ich sage jetzt mal, anderthalb Jahren durchgemacht habe, was das Thema Elektromobilität angeht, ich bin ja dann auch sehr viele Plug-in-Hybride gefahren und so, dann merke ich halt, so ein Buch zu schreiben ist unheimlich schwierig, weil es trifft den Moment vielleicht. Aber die Aussagen, die da drin stehen, die können in einem halben Jahr schon deutlich in alle Richtungen überholt sein. Deshalb,
wenn ich glaube auch, ich lese ja auch immer querbeet Zeitungen im Internet, ob Road and Track, ob Car and Driver, ob Automotor und Sport, ob was auch immer, die kaufe ich mir auch so. Ich glaube, insgesamt hat diese, ich bin der Meinung, das Thema ist irgendwie ideologischer und verbissener angegangen worden. Und ich habe so das Gefühl, dass sich das ein bisschen gelegt hat.
Richtig, das ist ein bisschen im Rückwärtsgang.
Das ist so ein bisschen so, ist jetzt da. Ja,
genau.
Und manche nutzen es, manche nicht. Dann liest du in der anderen wieder, BMW steht weiterhin zu den Benzinmotoren. Weißt du so, und du hast dann so eine, von der Wahrnehmung her, sagst du
gut. VW ja interessanterweise hat ja auch wieder eine Aussage getätigt. Die
Toyota auch, als größter Hersteller der Welt. Und da siehst du dann schon, okay, die müssen sich ja den Gegebenheiten aber auch anpassen. Die können ja nicht weiterhin so tun, als wenn das so funktionieren würde, was es ja nicht tut. Also, so langsam hat man das Gefühl, es kommt in einer vernünftigen Region an.
Ja, weißt du? Genau. Und es kann ja auch in keinerlei Interesse eines Automobilherstellers sein, wenn es Menschen gibt, die jetzt die Phase Elektromobilität für sich selber schon wieder beenden und wieder einen Verbrenner kaufen. Weil das gibt es auch.
Ja.
Und deshalb nochmal, ich glaube nicht, dass man dagegen sein muss, ganz im Gegenteil. Aber wichtig ist halt schon, dass es funktionierende Lösungen gibt und dass jeder sich sein eigenes Nutzungsschema anguckt, bevor er sich jetzt politisch getrieben, ich sag mal, verpflichtet fühlt, ein Elektroauto kaufen
zu müssen. Also ich habe mal so einen Fehler gemacht. Es war doch die Riesendiskussion, ob nicht Fahrverbote für Euro 4 Diesel kommt.
Ja.
Und war ja relativ weit auch in der Presse, kommt.
Ja.
Also wird so sein.
Ja.
Hier ging es los, Fahrverbote.
Ja.
In der Max Brauer
gibt es 500 Meter.
Nee, Max Brauer und die denken, nee, das ist nicht 500 Meter. Das Problem ist, ich wohne da ja. In der Gegend.
Ja.
Wenn du die Max Brauer und die, hörst die andere Achse, wenn du die mit deinem Auto nicht benutzen darfst, dann hast du echt ein Problem. Weil du jedes Mal im Zickzack durch diese Wohngebiete da fahren musst.
Ja.
Du darfst die Hauptstraßen nicht benutzen, diese beiden, die gesperrt sind, unter Euro 5 Diesel, Benziner nicht. So. Also, ich habe damals ein super Angebot von Autonova gekriegt und habe auch für gutes Geld mein XC70 verkauft.
Das war ein Euro 4 Diesel.
Das war ein Euro 4 D5 Diesel. Das war einer der geilsten Volvos, die ich jemals hatte. So vom Nutzwert, der war sparsam, der einfach geil verarbeitet, war einfach ein richtig geiles Auto. Das habe ich aus dieser Diskussion gedacht, oh scheiße, und irgendwann ist der nichts mehr wert. Und dann, oh Gott, dann will den sowieso keiner mehr. Super Angebot, ich gebe den jetzt ab. Da ärgere ich mich heute wirklich sehr drüber. Ich könnte ihn immer noch fahren, es ist nie ein Fahrverbot gekommen.
Es ist witzig, das ist genau die gleiche Geschichte, hat mein Schwiegervater durch. Der hatte einen GLK 350, das war sogar ein Euro 5. Und er hat gedacht, mit Euro 5 kriegt er auch irgendwann das Problem. Und das war gerade, als das losging mit Diesel und hin und her. Und dann hat er den damals verkauft. Schöner Sechszylinder Diesel, er fand das Auto auch richtig toll. Und hat sich dann irgendwie einen B-Klasse Benziner gekauft. Den hat er jetzt wieder verkauft. By the way, haben meine Eltern gekauft. Und er fährt jetzt wieder einen GLB Diesel.
Ja.
So, also
nee,
und er sagt, er hätte den Wagen. Ja, warum habe ich den eigentlich damals verkauft? Ich könnte den ja heute noch fahren.
Ja.
Ich darf den ja auch heute noch fahren. Gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen und so.
Genau.
Es waren nur alle so angezündet, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf nicht mehr Diesel fahren.
Ja.
Das war ja auch ganz kurz,
und kein
Knick nach unten in den Preisen.
Ja. Und meiner war so schön, der war ja innen drin mit dunkelbraunem Leder und hellem Teppich. Gab ja diese Mischausstattung bei Volvo. Und dieser D5, dieser geile alte D5 Dieselmotor, 185 PS, der hat irgendwie, den hast du mit 6 Litern Diesel gefahren.
Freut sich jetzt irgendein Spanier drüber?
Nee, ich glaube, Autonova hat den nach Holland im Paket verkauft.
Ah, okay.
Ja. Naja, gut, das Auto ist weg, ich habe es nicht mehr. Aber das meine ich nicht nochmal sowas.
Ja.
Ich lehne das nächste Mal wirklich aussitzen, bis ein Fahrverbot wirklich kommt.
Das war bei uns so krass. Wir hatten ja gerade bei Mercedes den reinen Sechszylinder-Diesel entwickelt. Also das war ja eine Geschichte, ein Mega-Motor, ja, 400er. Und nie beworben, nie irgendwie groß Promotion gemacht für diesen Motor. Es ist ein Top-Auto, ne? Also es ist auch heute noch ein super, super, super Auto, ein super Motor. Aber dadurch, dass der gerade in dem Moment kam, als das Thema Diesel plötzlich als absolut schmutzig dargestellt wurde, hat man über diesen Motor plötzlich nicht mehr gesprochen. Ja. Und diese teure Entwicklung eines komplett neuen, weil vorher ja V-Motoren, dann dieses reinen Sechszylinder-Motors, völlig, völlig gekappt. Also das ist halt das, was wirklich schade ist. Und das, was ja auch viele kritisieren, weil durch diese, ich sag mal, durch diesen politischen Druck geht ja die Entwicklung beim Otto-Motor oder Dieselmotor gar nicht mehr weiter.
Ja, und fast gar nicht. Ja, und vor allen Dingen wird es in einem ganz falschen Licht gezeigt, weil so ein super moderner entwickelter Dieselmotor ist ja eine saubere Geschichte.
Genau.
Das ist ja kein Drecksmotor, da kommen ja keine Briketts hinten raus. Genau. Den merkst du im Zweifel noch nicht mal an, dass es ein Diesel ist, weißt du?
Genau. So,
genau so weder im Laufverhalten noch. Ne?
So. Genau. Ja, ich bin. Ja, interessanterweise habe ich auch schon mal darüber erzählt, ich habe tatsächlich nie ein Diesel-Pkw besessen. Nur einmal ganz kurz, aber da war klar, dass der nach Spanien geht, ein 190D, 2,5. Aber ansonsten war ich immer irgendwie bei der Benziner-Fraktion. Abgesehen davon, ich habe ihn auch nie gebraucht, weil ich nie viel gefahren bin. Und dann als Dienstwagen, klar. Dann,
ja, ich hatte zwei Diesel tatsächlich nur. Ich hatte einmal einen V70 D5 Heiko. Mhm. Diesen getunten Diesel und dann hatte ich den XC70 Diesel. Mhm. So, das waren meine beiden Diesel.
Ja, naja. Ja, passt ganz gut. Ich habe zu Hause noch was rausgesucht. Ich habe von einem Kollegen und Hörer von uns, Norman, habe ich mal ein paar BMW-Magazine bekommen, und zwar alte. Und das hier ist das BMW-Magazin, wo damals der neue 7er vorgestellt wurde.
Also, vom Bengel Design.
Genau. Also ein Auto.
Doppelt hingucken, um das zu erkennen, ne, in dem Schatten da.
Ja, man hat, offen gestanden, war man nicht sehr selbstbewusst beim Cover, weil da erkennt man ihn nicht so richtig. Ja. Du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, das Auto hat ja extrem polarisiert. Also in Deutschland
immer noch.
Extrem. Ja, aber es ist heute,
nee,
ist man mit dem Auto und mit ein paar Erkenntnissen deutlich weiter und milder.
Ich will dir kurz, ja, aber es ist immer noch nicht der Burner.
Also, du gehst
das
natürlich
Auto ist
aufs,
gut. Das
genau,
ist
du gehst aufs Design jetzt.
Genau.
Ne? Ja, das Design hat damals dazu geführt, ich kann mich noch super daran erinnern, ein Kunde hier aus Hamburg, der ist immer BMW gefahren, seine Frau hatte einen Porsche und damals kam er dann und sagte, ich mit dem neuen BMW Design, das kriege ich hin, und hat eine S-Klasse gekauft. Und was ja damals, und alle reden bei dem 7er immer nur über das Design, aber er war ja auch, ich sag mal, das erste Auto, was einen zentralen Drehdrückregler hatte. Mhm. Ja? Und dieser zentrale Drehdrückregler hat ja damals auch für total, ich will sagen, eine Revolution,
genau,
in der Autobedienung.
Und alle fanden es scheiße und alle haben es nachgemacht.
Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Alle haben darüber gelästert und ja, das war das Erste und ja, das hat nach heutigem Maßstab auch überhaupt keinen vernünftig logischen Aufbau. Aber so ist das ja nun mal, wenn man Pionierarbeit leistet. Wenn man der Erste ist, dann ist das in der Regel nicht das perfekteste System. Aber es haben nachher alle gemacht.
Auch in der, übrigens in der neuen Automotoren-Sport ist dort der neue i7 im Test. Als Elektro ist ja egal. Ist Und da muss ich sagen, finde ich auch von außen grottenhässlich, das Auto. Vollkommen daneben. Mhm. Also ein eckig, der hat überhaupt keine fließenden Linien oder Formen irgendwie. Aber der Innenraum ist gut.
Ja, der Innenraum ist mit diesem gebogenen Display echt ganz cool.
Mhm. Echt ganz cool gemacht, wo das Armaturenbrett, das geht nach hinten so weg und so. Mhm. Das ist innen drin überhaupt irgendwie mehr wie so eine fahrende Lounge. Ist gar nicht aggressiv irgendwie, weißt du, was ich meine? Mhm. Die Innenraumbilder, ich dachte, Alter, der Innenraum ist echt nicht schlecht. Aber das Außendesign ist, boah, meine Fresse, ist das ein hässliches Auto.
Ja. Ja, und hier steht ein interessanter Satz über das iDrive. Ne?
Ja.
Hier steht, iDrive ist der Ausdruck einer grundsätzlichen Veränderung der ergonomischen Rahmenbedingungen im Auto. Mhm. Weil damit ja gemeint ist, und das ist ja auch wirklich ganz klug, man hat einen Drehdrückregler, wenn man die Systematik verstanden hat, braucht man den nicht angucken, sondern man hat ihn einfach in der Hand. Und das, was man verstellt, sieht man in einem Display, was auf Augenhöhe ist. Das hat ja durchaus Vorteile. Das einzige Problem ist halt, wenn man in der Menüstruktur lange braucht, guckt man halt wahnsinnig lange von der Fahrbahn weg. Ich habe damals dann tatsächlich sehr früh in einem 7er sitzen können und habe das mal ausprobiert damals mit dem iDrive. Hat mich und natürlich aber auch viele Kunden, damals auch gerade viele BMW-Kunden, obwohl der BMW-Kunde ja als, ich sag mal, etwas technokratischer galt, ne, trotzdem echt überfordert. Und das war von der Bedienung her auch so, es war nicht logisch und das wurde ja dann immer besser. Das ging ja damals bei den Autos schon los, dass die auch entsprechend Software verändern konnten. Das waren ja auch so mit die ersten. Aber ich muss gestehen, sie haben halt eine Wahnsinns-Pionierleistung damit vollbracht. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass die Drehdrückregler mittlerweile ja weg sind. Also mittlerweile sind die ja ersetzt durch Touchflächen, entweder am Lenkrad oder eben auch in der Mittelkonsole. Und wie wir ja schon mal gesagt haben, so richtig die großen Touch-Fans sind wir nicht, weil aus meiner Sicht da eben auch das Thema Fehlbedienung bzw. nicht reagieren immer mal wieder vorkommt. Und ich habe da so ein ganz Beispiel, wo jetzt viele wahrscheinlich sagen, ja, das habe ich nämlich auch. Ich habe zum Beispiel mein iPhone immer an einem Kabel angeschlossen. Ich bin auch ein Kabelfan. Also ich lade nicht so viel induktiv, wie das andere tun. Hängt auch mit meiner Hülle zusammen, weil ich da ja meine Karten hinter habe. Und das Kabel vom iPhone, das schrappt ab und zu mal so leicht über das Touchpad und darauf reagiert das Touchpad leider. Und ja, genau. Und das ist auch immer so ein bisschen nervig. Aber gut, das ist ja dann mit Touchscreen wiederum ja, mehr oder weniger hinfällig. Aber ich finde trotzdem, dass dieser BMW, der hat unheimlich viele Innovationen gehabt. Das Design, ja, also ich glaube, schön finden muss man den nicht. Ich finde ihn aber mittlerweile wieder besonders und wenn du dir den anguckst, da gab es ja auch eine ganz interessante, ja, Farbwahl, also gab es ja auch viele helle Innenausstattungen, dann gab es eben auch diese, ich sag mal, Beige-Gold-Töne außen, Metallic, finde ich bei so einem Auto gut. Und es waren damals ja auch schöne 8-Zylinder-Benziner in dem Auto oder eben natürlich die damaligen 4 Liter Diesel von BMW, die ja auch sehr erhaben waren. Also, sie hatten tolle Leistung.
Das ist ein 8-Zylinder Diesel, ne?
Das war ein 8-Zylinder Diesel, 286 PS. Und da muss man sagen, da hatte tatsächlich ja Mercedes eine ganz kurze Zeit auch gar nichts gegenzusetzen. Und kam dann, für diejenigen, die sich noch daran erinnern, die Autos sind mittlerweile vom Gebrauchtwagenmarkt eigentlich verschwunden. Mercedes hat dann ja auch einen 8-Zylinder Diesel gebracht. Den durfte ich auch dann in der Anfangszeit mal fahren, so 2001 muss das gewesen sein, 2000 war das. Und der lief wie so ein LKW-Motor, das war ganz cool. Du hast so einen Diesel-Sound gehabt, 8-Zylinder und dann, das war cool. Der hatte auch ein tolles Ansprechverhalten, aber die hatten halt Riesenprobleme, das Getriebe und auch alle anderen Teile, die haben unheimlich unter dem Drehmoment von dem Motor gelitten. Und das war wirklich etwas, also diese Autos hatten... Mit denen hatte man nicht lange Spaß. Und wenn die alt geworden sind, erst recht nicht. Deshalb heute auf dem Gebrauchtwagenmarkt einen 400er Diesel zu kaufen oder so. Also wenn du irgendwie Mechaniker bist, Hardcore, Bock hast drauf, dann kannst du das machen. Aber ansonsten muss man von diesen Autos komplett die Finger weglassen. Egal, ob das ein ML ist oder eine S-Klasse. Oder es gab ihn nachher auch in der E-Klasse. Wie gesagt, leistungsmäßig toll, aber das hat alles nicht so wirklich hingehauen. Aber der BMW, der 7er damals, ja, Bengel Design, hat ja sowieso... so seine Schwierigkeiten, aber es gibt ein paar gute Autos dabei, finde ich. Also ich finde zum Beispiel den Z4, der von Bengel ja auch gestaltet wurde, den finde ich optisch ordentlich.
Von Bengel wurde auch das Fiat Coupé gestaltet.
Okay, ja. Also ja. Das Fiat Coupé aus den 90ern meinst du, ne?
Genau, ja. Das ist als 2 Liter 20 V Turbo gab.
Genau, so, den ja. Du ja hier hattest vor 2 Jahren noch,
glaube ich, ne?
Ja, ja. Ich finde das ganz schön, wenn du halt merkst, dass solche ja, Magazine hier, die ja aus dem BMW-Konzern kommen, wenn die dann über 20 Jahre alt sind und du blickst darauf zurück, fandst die Autos damals vielleicht nicht so toll, aber heute denkst du, wow, der Markenkern wird dadurch immer wieder bewusst. Und bei den neuen Autos, wie du es eben schon gesagt hast, gerade bei dem Elektro X4, wie heißt der?
Welcher?
Der, von dem du vorhin gesprochen hast, den du optisch nicht so schön findest.
Der neue 7er?
Nein. Du hast von dem neuen 7er gesprochen?
Ja.
Ja? Hm. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, du hast I7. I7, okay, genau. Hm.
Wobei der optisch keinen Unterschied macht zwischen I7 oder normalen 7er, genau, mit Benzinmotor.
Ja.
Und das Coolste ist, den Benzinmotor mit der meisten Leistung, den coolen Motor, den gibt es bei uns nicht, den gibt es nur im Export.
Ja, siehst du,
das zeigt ja auch, dass die Hersteller ja überlegen müssen, was sie wo verkaufen.
Ja.
Und dementsprechend gibt es die Motoren noch, nur nicht vielleicht bei uns zu kaufen oder sind dafür nicht gedacht.
Ja, das ist auch völlig crazy. Also es gibt, genau, und das ist ja, es gibt ja tatsächlich die Ausführungen bei den verschiedenen Herstellern in Anführungsstrichen Rest der Welt. Das heißt also, natürlich bauen die auch noch Autos ohne Autopartikelfilter, weil in Kuwait oder so erstens ein Autopartikelfilter niemand interessiert und zweitens die auch mit, ja, teilweise dann auch echte Probleme kriegen, wenn die Autos da sehr, ich sag mal, sehr viel Staub auffressen. Ne? Also von daher, ja, ist es so, wir sind nicht alleine auf der Welt. Was ich heute mitgebracht habe, Jens, finde ich ganz witzig. Ich habe das nochmal gefunden. Wir haben über diese Ausgabe hier mal ganz kurz gesprochen. Ist eine Automotor Sport Spezial und zwar ein Sonderheft 1977, alles über Gebrauchtwagen.
Da ging das gerade los mit dem Sonderheft Gebrauchtwagen.
Genau, das
Das
ist das
ändert jedes
Sonderheft Nummer
Jahr.
2 hier.
Ja.
Genau. Und da sind halt die Baureihen von damals drin. Okay, das kann man alles irgendwie nachvollziehen. Interessant ist, dass Lada dann damals eine Werbung reingedrückt hat und gesagt hat, nehmen Sie doch lieber einen funkelnagelneuen Lada. So. Für 7.700 Mark einen Lada 1200. Naja, okay. Und was ich, gut, hier auch eine Werbung, auch der war relativ günstig, ein Datsun Sherry. Ja, Datsun Sherry F2 hieß er.
So, ein echt kleines Auto, ne?
Wir haben eine Limousine mit Hüftschwung,
Ja.
also typisch amerikanisch von der Seitenführung
Ja.
her.
Wenn du überlegst, da hat so ein Chery viertürig 9.390 D-Mark und im Vergleich zum Lada schon ganz schön teuer.
Ja, naja, gut, aber ja, ich hätte auch lieber einen Datsun Sherry gehabt, aber interessantes Auto auf jeden Fall. Aber was ich wirklich interessant finde, also wir reden von 1977 und dann ist hier ein Bericht, da steht Computeraktion.
Ja.
Was ist mein Auto eigentlich wert? Diese Frage, die sich jeder Autobesitzer spätestens dann stellt, wenn er seinen Wagen verkaufen will, hilft die Computeraktion zu beantworten. Der Computer vermag individuelle Unterschiede von Auto zu Auto, die eine einschlägige Gebrauchtwagenliste nicht wiedergeben könnte, zu berücksichtigen. Voraussetzung ist allerdings, dass der von der Firma Timesharing Telecomputer in Essen entwickelte Fragebogen vollständig und ehrlich ausgefüllt wird, der mit dem neuesten Daten gefütterte Computer kann 840 verschiedene Automodelle ab Baujahr 1966 bewerten. Ältere Autos oder Modelle, die nicht gelistet sind, können nicht bewertet werden. Bei dem Computer ermittelten Preis handelt es sich um jenen Preis, den ein Händler im Durchschnitt zahlt, wenn er beim Kauf eines Autos den Gebrauchtwagen in Zahlung nimmt. In diesem eingedruckten Preis ist die Mehrwertsteuer bereits enthalten. Ein realistisches Schätzergebnis kann freilich nur dann herauskommen, wenn Sie, lieber Leser, beim Ausfüllen des Fragebogens folgende Punkte ausfüllen. Bla bla bla. Dann steht hier Scheckheft gepflegt und eben auch die ganzen Punkte, Anzahl der Türen, PS und so weiter. Aber krass, ne? 1977 fing man schon an, natürlich den Computer auch für solche Dinge zu nutzen. Und dann ist hier, den habe ich eben hier rausgetrennt, der war hier noch drin, der DAT-Check. Nee, pass auf, guck mal, was da drauf steht. DAT-Check-Check. Also damals war ja das Thema Deutsche Automobil-Treuhand GmbH ja durchaus genauso ein Thema, wie es heute auch noch ist. Also DAT waren diejenigen, die diese Dinge auch zusammengetragen haben. Und dann gibt es hier 10 Fragen gegen Gurken, 10 Gebote zum Gebrauchtwagenkauf. Und ganz ehrlich, die zählen heute immer noch. Jens, du musst die jetzt mal beantworten für dich. Also du bist jetzt der Händler und musst immer einen Haken dran machen, wenn das stimmt. Also, wer ist der Anbieter? Ein seriöser, verlässlicher Händler? Wenn kein Händler, kennen Sie den Besitzer? Fragezeichen. Erste. Zweite ist der Wagen ganz frisch lackiert? Vorsicht, kann Unfall oder Rostfraß haben. Rostfraß.
Rostfraß.
Ne? Rostfraß kenne ich sonst nur von Bürgi. Kennst du
Loch,
Bürgi? Kennst du Bürgi
Lochfraß.
noch?
Nee.
Hä?
Nee.
Das war doch der von Calgon.
Ach so.
Weißt du?
Ja.
Das gab's doch auch. So, und dann,
Waschmaschinen leben länger mit Kalkun.
ja, du kannst in die Werbung gehen. Schließen die Türen, in Klammern Fahrertür, sicher auf das erste Mal. So. Entspricht die Abnutzung des Wagens dem Tachostand? Vorsicht bei niedrigem Tachostand und hoher Abnutzung. Ja?
Ja.
Hat der Wagen nagelneuen Unterbodenschutz? Vorsicht, wie es drunter aussah, geht vielleicht niemandem was an. Punkt, Punkt, Punkt. Sind die Reifen gleichmäßig abgefahren? Hört man bei kräftigem Gas geben metallisches Rattern aus dem Motor? Höchste Alarmstufe? Ausrufezeichen. Kommen Geräusche aus der Kraftübertragung? Hatte der Wagen in kurzer Zeit mehrere Besitzer? Vorsicht, vielleicht liegt's am Wagen. Und das 10. Gebot ist der Wagen unfallfrei? Wenn nicht, welche Schäden hat er gehabt? So, und dann gibt es ja diesen DAT-Check-Check bis zum nächsten Gebrauchtwagenkauf gut aufbewahren, ankreuzen, was Ihnen bei Ihrem Wunschwagen eventuell fraglich erscheint und die Karte an die DAT-Schätzungsstelle dem Sachverständigen geben. Seine Prüfung gibt ihnen die Sicherheit, keine Gurke zu kaufen. Ganz cool eigentlich, ne?
Ja, und also, tatsächlich ist das, was da, was Frank vorgelesen hat, ja, so guckt man sich ein Auto an, ne?
Ja, so, ja, genau, also
es
genau.
Ist, es ist nicht aus der Mode gekommen.
Nein, und ich habe es ja schon oft erwähnt, also für mich ganz persönlich, wenn ich ein Auto kaufe, ist erstmal am allerwichtigsten, von wem kaufe ich das Auto. Ja? Und wenn das jemand ist, der selber sagt, ja, ich habe den auch gerade, diese typische Geschichte, kennst du ja diese Geschichten, ich habe den auch für meine Frau gekauft, aber sie will ihn nicht. Oder so. Kennst du das?
Ne?
So,
ihr gefällt die Farbe nicht.
Ja, oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Das ist ja immer nur eine Aussage, die einem im Zweifel vorm Finanzamt retten soll, weil das bedeutet, man hat den gekauft, um ihn weiterzuverkaufen, ganz häufig. Also natürlich gibt es das auch mal in echt, aber so oft, wie man es liest, kann das gar nicht vorkommen, weil man hat ja auch übrigens die Möglichkeit, also es wäre ja die Möglichkeit da, mit seiner Frau vorher darüber zu reden. Ne? Weil, ja.
Also, ja, das ist ja, wie hier habe ich das ja auch oft, die Leute gucken sich ein Auto an, und dann, ja, als letzte Antwort so kommt noch eben, ich muss dann nochmal mit meiner Frau, ich muss meine Frau nochmal fragen, mit meiner Frau drüber sprechen. Das würde ich auch vorher machen, bevor ich mir ein Auto angucke, weil ist doch Schwachsinn.
Genau, genau. Also, deshalb finde ich das oftmals gut, dieser manchmal als Frust runtergeschriebene Text von Menschen, die ein Auto verkaufen wollen. Bitte reden Sie vorher mit Ihrer Frau darüber. Bitte gucken Sie vorher, ob Ihr Kontostand das hergibt, bevor Sie mich anrufen. Ja? Weil die meisten verhandeln bis zum Ende und kommen dann mit einer Ausrede, die mit dem Auto nichts zu tun hat. Ne? Und das ist natürlich Blödsinn. Ne? Ja, das ist natürlich vollkommen recht. Aber das ist auch am Ende tatsächlich ja ganz oft vorgeschoben. Vorletzten Mal, als wir die Prospekte zugeschickt bekommen haben, bin ich hier über einen Prospekt so drüber hinweggegangen. Den habe ich mir zu Hause nochmal genauer angeguckt. Ich glaube, sowas hast du in Natura noch nie gesehen, ich auch nicht. Und zwar so aus den letzten Zügen des T4 eine Caravelle Business.
Das ist wahrscheinlich mit Vollleder und Telefon und Klima und
allem. Unglaublich, unglaublich, genau. Da gab es eine Ausstattung, bei der du, wenn du da reinguckst, also als allererstes ist mir Folgendes aufgefallen, ein beledertes Armaturenbrett in einem T4 zu einer Zeit, in der man bei einem Audi A8 gegen Geld und gute Worte kein beledertes Armaturenbrett bekommen hat.
Ja.
Also man sieht das hier auch, dass es handbeledert ist, wirklich alles, also auch im unteren Bereich des Armaturenbretts. Und er hat hier auch schon das damalige Radionavigationssystem MFD in dem Auto drin.
Was heißt das, mit freundlichen Drüsen?
Ja, Multifunktionsdisplay hieß das, glaube ich. Und im hinteren Bereich, also es sind halt komplett helle Ledersitze hier in dem Auto mit wer weiß was für Einstellmöglichkeiten und dann eben tatsächlich einem Faxgerät da drin und allen möglichen Themen wie hier in der Kühlbox, aber auch in Ausstattungsfarbe. Ein Wahnsinn. Also das ganze Auto wirklich ein Wahnsinn. Ich habe dann geguckt, es gibt tatsächlich ein paar, aber jetzt halte ich mal fest. Wir reden ja hier von 2001, 2002er Modelljahr.
Ja, 100.000 Euro.
Richtig. Ja, wir reden hier von 100.000 Euro. Ja. Das Ding hatte natürlich auch hier Fernseher im Dach und hier ist das Faxgerät, guck dir das mal an, Telefon. Also das Ding war wirklich, sorry, dass ich Ding sage, dieser Caravelle Business Bus, unglaublich ausgestattet, aber 96.000 Euro. Und es gab ihn damals schon, und das ist ja bis heute nicht viel mehr geworden von der Leistung, es gab ihn damals schon mit dem V6 Benzinmotor mit 204 PS.
Ja, und Automatik.
Ja, ja. Ja. Ich habe mal geguckt, es sind tatsächlich welche zu verkaufen. Es gibt welche, aber die sind natürlich jetzt auch nicht so besonders gut gealtert, weil meistens wurden die dann halt benutzt. Und ich glaube, so gerade so als Zweit- oder Drittnutzung dann mit Kindern sieht so ein helles Leder natürlich auch nicht mehr so schön aus. Aber es ist eine Sensation, dass es das gab, weil das habe ich tatsächlich nicht mehr auf der Pfanne. Und 100.000 Euro waren, also gefühlt sind das jetzt 180, ne?
Ja, Minimum.
Ja.
Minimum, klar. Ja, das ist 20 Jahre her.
Ja. Unglaublich. Naja, also von daher finde ich stark, dass es sowas gab. Und interessant sind übrigens auch die Felgen da drauf. Ne? Die sehen so ein bisschen aus wie eine OZ-Felge, sind auf jeden Fall auch besondere, mehrteilige Felgen drauf gewesen.
Ja, auch die Doppelscheinwerfer vorne.
Ja, das ist ja Abt, ne?
Würde ich sagen. Runde Doppelscheinwerfer.
Ja, ich glaube, das war diese Abt-Schürze von vorne. Tolles Auto. Also bin ich total begeistert und finde das super, dass ich so ein Prospekt in den Händen halte, weil in Natura, ja, da siehst du nochmal die teilige Felge und so, hier ist er nochmal in Silber drauf, sieht ja echt klasse aus. Ich werde mal per Bilder davon posten. Sensation. So ein Ding in gutem Zustand, boah, wenn man Lust hat und Familie hat, ist man damit auf jeden Fall mal heute immer noch gut dabei. Ja, Du wolltest eigentlich noch erzählen, du hast dir doch, was war denn das? Wir haben vorhin kurz, irgendwas, was hast du denn diese Woche angeguckt?
Ich habe mir diese Woche den Styling Garage Mercedes 500 SEC Marbella angeguckt.
Ja, genau.
Der ist übrigens, die Farbe heißt Brunei Rot.
Ah, okay, ist keine Mercedes-Farbe, nee, sondern
es ist ein rot-lila Metallic. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind 3 Autos in dieser Farbe gebaut worden. 2 sind auch zum Sultan nach Brunei gegangen und ein Auto ist in Deutschland geblieben, dieses hier.
Aha, okay.
Das war, glaube ich, die Story. Und also ist in diesem Bordeaux-lila Metallic, innen drin beiges Leder, ein hellbraunes Dach hat er und dann halt den. Wir haben ein Bild gepostet vom Innenraum kurz.
Ja, ja, diese, gut, das ist ja sensationell.
Stereoanlage mit den 4 Endstufen. Mhm. Der Videorekorder übrigens, das Bedienteil sitzt da, wo sonst der Aschenbecher sitzt, in der Mittelkonsole. Und der Rekorder mit den Kassetten sitzt in der Tür.
Genau.
Ja, so. Schräge Ausstattung, also einmal mit allem. Motor ist nicht getuned, ist ganz normal 500 SEC. Und ist nach Typenschild von 1988 gebaut worden von SGS, von der Styling Garage. Es werden noch so 2-3 Kleinigkeiten gemacht.
Funktionieren diese technischen Dinge in dem Auto?
Fast alles. Also der Videorekorder, da gab es irgendwie noch einen Bug. Mhm. Und an der Stereoanlage war auch irgendwie eine Endstufe ausgefallen oder so, keine Ahnung. Das ist natürlich auch hoch, die Verkabelung möchte ich nicht sehen dahinter, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt, das hat auch übrigens einer geschrieben. Ich möchte nicht sehen, wie das dahinter verkabelt Alter, ist. Alter.
Na gut, nichtsdestotrotz, Auto kommt in Dach und so, funktioniert alles einwandfrei. Mhm. Kommt, ja, 14 Tagen oder so, keine Ahnung.
Ja, stark. Ja, ist,
coole Kiste.
Ja, ja, genau. Also,
gefällt mir.
Ja, ist auch ist so ein Auto, wo man sagt, den muss man mal in Natura sehen und erleben, ne? Weil du so
nah. Ja, der Besitzer, den verkauft, hat noch einen. Mhm. Und der ist aber ganz schlicht. Mhm. Also das ist einfach nur ein SEC-Umbau von SGS als Marbella. Das heißt, als Cabriolet, aber nicht optisch getuned in irgendeiner Weise, sondern der hatte überhaupt sehr interessante Autos da stehen, der gute Mann.
Okay, ja. Sag mal, du sagtest eben, wie hieß die Farbe? Brunei Rot?
Brunei Rot.
Brunei Rot, okay. Ja, ich habe eine im Kopf, das war so die typische SGS-Farbe, so ein Dunkelrotton, ne? Also so ein bisschen eben, wie du sagst, ins Lila.
Ja, es ist schon deutlich ins Lila, ne?
Okay.
Dann hat er ja 17 Zoll Borbet A-Felgen drauf, der Stern auch in Wagenfarbe.
Ja, das ist auch irgendwie, ja allgemein, eine Borbet-Felge auf einem SEC war ja die Zeit.
Ne? Passt aber, so. passt zu dem Auto wie Faust aufs Auge.
Ich weiß noch, wie jemand, das ist die gleiche Zeit gewesen, da hatte jemand in Soltau einen wirklich extrem hübschen 116er S-Klasse in Diamantblau, also diesem hellen Blau. Ja, müsste Diamantblau sein. Ich glaube, der Vorgänger davon hieß Silberblau. Ich bin mir nicht 100% sicher. Und da war auch eine 17 Zoll Borbet A-Felge drauf.
Boah, das sieht hier kacke und, aus.
Nee, pass auf, der Wagen sah sensationell aus tatsächlich. Okay. Also 106.
Also sah früher in deiner Wahrnehmung sensationell aus.
Ja, warum ist das so? Weil ja 17 Zoll Ende der 80er Jahre gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, das war das Ende der Fahnenstange.
Ja, das war ja riesig.
Ernsthaft, ne? Also ja, ich glaube gar nicht, dass es 1988 viel mehr gab als 17 Zoll. Das war eine riesige Felge, genau. Also optisch war die riesig und dann noch auf einem 116er, der ja standardmäßig noch 14 Zoll hatte. Nicht nur standardmäßig, sondern immer 14 Zoll.
Immer 14 Zoll, es sei...
6,9er hatte 15, wenn ich...
Nee, auch nicht. Also nicht serienmäßig. Hatte 14 Zoll...
Ah, ich würde jetzt sagen, die letzten 6,9er hatten 15, aber dann täusche ich mich.
Wette machen?
Wir waren bei dem Thema schon mal und ich habe damals gewonnen, aber ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe gesagt, das ist 15 Zoll gewesen.
Nein, der hat nicht 15 Zoll. Wir haben mal diskutiert, ob es eine 15 Zoll Fuchsfelge, Barockfelge gab von Mercedes.
Genau, und da habe ich gesagt, wohl. Ja, die gab es. Genau.
Aber ein W116 hat immer nur 14 Zoll ab Werk gehabt.
Okay. Ja, okay, gut. Im Zweifel, wenn wir jetzt Quatsch erzählen, wird es jemand besser wissen. Ab und zu, wir wurden ja auch wieder darauf aufmerksam gemacht, erzählen wir auch mal Quatsch, weil wir haben nämlich beim letzten Mal irgendwie erzählt, Peugeot 306, Bertone, nee, das ist natürlich Pininfarina.
Hat doch, wir haben nicht Bertone gesagt. Pininfarina steht sogar drauf, 306.
Ja, okay.
Ich stehe unten am Kotflügel hinten, am Seitenteil hinten.
Ja, okay.
Also, du hast Bertone vielleicht gesagt, ich habe mich nicht verbessert.
Du bist ein Penner, ja. Ja, das kann natürlich sein. Das ist natürlich möglich.
Ich bin ein Penner, ich bin müde. Genau, also ich habe mir einen Styling-Garage-Mercedes angeguckt, der kommt hier hin. Und sonst mal gucken, ist ein bisschen zu ruhig noch, finde ich. So könnte mehr los sein hier.
Ja, naja gut, die Woche, also ich fand die Woche auch, ich habe ja diese Woche auch gearbeitet. Ich habe kaum meiner Kollegen gesehen, weil die haben irgendwie dann auch die erste Woche alle irgendwie freigemacht, weil es auch Ende letzten Jahres noch ein bisschen härter war. Und ja, so richtig hat das Jahr noch nicht begonnen, ne? So. Nee. Naja, aber das kann ja noch losgehen. Und ich bin mir sicher, hier wird noch viel passieren. Also von daher. Und offen gestanden, da werden auch viele kommen, die, glaube ich, sich den SGS mal in live angucken wollen.
Ja.
Ja. Mhm. Naja. Hier steht übrigens auch, also hier steht, ich habe es mal gegoogelt, aber hier sucht jemand die Felgen für seinen, die originalen 7x15 vom 450 SEL 6.9. Was auch immer. Was auch immer. Wir werden es sehen. Irgendeiner wird es genauer wissen und wir können es nochmal uns bestätigen lassen. Wir haben ja genug Hörer, die sich, die im Zweifel auch das Internet gut bedienen können.
Haben wir nicht eine Zeitung oder ein Prospekt, wo es drin ist?
Tja, ja, nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube eher tatsächlich nicht. Nochmal, du magst auch recht haben. Also ich weiß, dass es diese Felge gab oft nachher, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ein 6.9er die serienmäßig hatte. Aber ich meine, der hatte irgendwie eine andere, zumindest mal ein anderes Reifenformat.
So, jetzt haben wir hier den originalen Test in der Automotoren Sport von damals. Mal gucken, ob da sowas drinsteht. Oh nee, ich muss hier wieder so ein Abo anschließen. AMS weiterlesen und mit unserem Digital-Abo. Oh, da stehe ich ja drauf. Ne? Das übrigens, muss ich mal sagen, ganz oft hast du bei Automotoren Sport jetzt auf der Seite, auch so bei neueren Wagen, da kannst du die Bilder nicht mehr anklicken, weil du musst dieses Abo abschließen, damit du die Bilder anklicken kannst. Und weißt du, was ich dann mache? Dann gehe ich einfach auf die Seite von Road and Track oder Car and Driver in Amerika. Da ist meistens genau der gleiche Bericht über das neue Auto, was gerade auf den Markt kommt, weil sie ja weltweit immer auf den Markt kommen. Und da musst du nichts als digitales Abo kaufen. Da kannst du es einfach angucken.
Naja, ich gehe ganz einfach analog in meine Garage und suche mir die wieder raus. Aber
ja, nee, bei den neuen Autos jetzt.
Ja, weißt du? Okay, bei den neuen, ja.
Ja.
Ja, gut, da lese ich natürlich auch noch so ziemlich alles, was so neu kommt. Aber hier ist ein Bericht, also du magst recht haben, weil hier steht nämlich, die heute als original bezeichnete 7x15 Barockfelge aus dem Lager wurde nach und nach von Mercedes als Zubehör verkauft.
Ja, ja.
Also von daher mag das.
Der hatte stimmen. Ja auch ab Werk auch keine Alufelgen serienmäßig. 6.9 gab es, glaube ich, auch noch mit Radkappen.
Ja, möglich. Möglich. Bin da nicht so safe.
Also ich.
Ja. Ja, hier steht, ja, hier schreibt das einer mit 225ern, das kann aber auch nicht original sein. Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, dass der 275er hatte, 14 Zoll.
Wirklich, wirklich. Hast du mal einen 6.9er verkauft hier?
Nee.
Tatsächlich nie einen gehabt?
Ich habe mir mal, mir hat mal ein Kunde erzählt, der hätte einen top restaurierten 6.9er in der alten Garage noch. Da sag ich, ja, komm es vorbei, gucke ich mir an. Dann kam der. Dann räucherte dieses Auto hinten aus dem Auspuff raus die ganze Zeit und hat er mir irgendwelche komischen Dinge erzählt von irgendwelchen Ventilen. Ich nur so, nee, ich glaube eher, dass sie den Motor noch überholen müssen. Also ich glaube, irgendwas ist da falsch gelaufen. Der hat einfach nur Öl verbrannt, weißt du, war die ganze Zeit am Räuchern. Da habe ich gesagt, nee, also da will ich nichts mehr zu tun haben mit dem Auto. Das war der einzige 6.9er echt, den ich mir jemals angeguckt habe zum Verkauf.
Ja.
Und sonst bin ich, diese Woche wurde mir noch ein 280S angeboten. Mhm. W126.
Oh, also okay. Also, ja, ja, okay. Ein ganz früher Vergaser 280S.
Ja, ja, in diesem, wie heißt die Farbe, in so einem Mittelblau?
Ja, das ist China-Blau.
Ja, China,
das ist China-Blau.
In China,
934 ja, China-Blau.
China-Blau mit Velour-Beige.
Ja, typisch.
Und sonst aber typisch. Keine Extras. Und doch, er hatte ein Extra. Er hatte Radlaufchrom. Und dann mit Plastikradkappen. Und dann habe ich mir das so angeguckt und habe gesagt, 140.000 gelaufen. Da habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Das ist, glaube ich, extrem schwer zu verkaufen. Diese Vergasergurke, weißt du, passt da irgendwie alles nicht zusammen.
Ja, also was ich charmant finde, ist tatsächlich die alte Radkappe von 126er. Die kennt kaum noch jemand. Weil
hatten,
das
hatten wir hier auf den 280er ja auch, dem Spanier.
Genau, das finde ich auch cool. Genau, ich habe da noch 4 perfekte von liegen, die ich mal gekauft habe. Und ja, gut, Radlaufchrom, ich würde mir halt immer angucken, wenn die Radläufe da unter okay sind und je nachdem, wie lange die da drauf waren und dass eben auch die, ich sag mal, die etwas besseren waren, die eine Dichtung und so weiter haben, aber sie sind halt leider alle, sorry, sie sind alle, also fast, ja doch, sie sind alle in die Radläufe geschraubt. Und ja, das ist schon super nervig, weil das bedeutet, man hat dort überall Löcher, wenn man sie abbaut. Und wenn sie seit 30 Jahren da drauf sind, dann muss man halt leider damit leben, weil wenn man die abmacht, ist der Lack darunter natürlich in einem anderen Farbton als der Rest. Und ja, das ist schade, ja, hast du schon recht. Ansonsten finde ich das jetzt nicht schlimm, also dieser 280S mit dann 156 PS Vergaser, ja, der bewegt sich ja auch irgendwie, ne?
So. Ja, irgendwie ja.
Ja, aber ist natürlich nicht unbedingt das, aber du sagst, der hatte keine Extras, der hatte aber doch eine Automatikgetriebe wahrscheinlich.
Ja, Automatikgetriebe und der hatte Bedursitze auch.
Ja.
Wow. Ist auch ein Extra. Ja, aber in der Gesamtheit, guck mal, es gibt immer Autos, da steht man davor und denkt sich, ja, irgendwie cool, aber nicht sexy.
Naja, Jens, und am Ende ist halt immer die Frage, was soll für ein Preis da dran stehen? Und wenn die Laufleistung echt war, dann will derjenige dafür ja auch einen Preis, wo du wahrscheinlich, ich sag mal, diverse andere 126er für das Geld kaufen kannst, die irgendwie sexier sind.
Ja.
Vermutlich, ne?
So. Ja, ich habe heute mich noch mit Hardy Wolfgang hier.
Ach, das ist ein Ding.
Das ist ein Ding. Und wir haben uns noch unterhalten heute über, ging es auch über einen Händler, der immer W124er anbietet mit sehr geringer Laufleistung. Mhm. Der ist, da, bei dem Händler war ich auch schon mal. Mhm. Oh, wie heißt der nochmal? Da bei Dortmund. Mhm. Dann sage ich, ja, aber guck mal auf die Seite. Der hat immer nur Limousinen, der hat nie Kombis oder Coupés. Und meistens sind das dann, ist das eine weiße Limousine, ich sage jetzt mal 250 Dieselstoff, blau, keine Extras. Ist dann nur 12.000 Kilometer gelaufen und das für sich ist vielleicht was Besonderes, auch der Zustand, aber das Auto ist so langweilig. Und ist sowas von, ich sag, der nelkengrüne 200 Diesel, der hier stand, der stand nur hier, weil der nelkengrün war mit grünem Stoff. Mhm. Wäre der weiß mit grauem Stoff gewesen, hätte ich den hier nicht hingestellt, weil boring, also langweilig, weißt du? Sondern die Autos müssen irgendwie was Besonderes haben. Und für mich hat ein 280S in China blau, ehrlich gesagt, nichts Besonderes. Also das war irgendwie...
Nee. Ja, ich finde diese Kombination so typisch. Und das war ja, ich mag auch darüber erzählen, zu wissen, wie damals so dieser typische Kunde ausgesehen hat, der sich so ein Auto gekauft
ich auch.
Hat.
Weil der hat eine Herrenhandtasche gehabt.
Ja, aber das war ja dann so, ah, weißt du was? Für das Geld, wie ich mir jetzt den 280e konfiguriert habe, für ein paar Euro mehr würde ich ja auch ein S bekommen. Dann zwar ohne E, also als Vergaser.
Ja.
Und das passt ja auch irgendwie nicht so richtig zusammen, ne? Weil ein 126er, der ja schon damals auch eine gewisse Technologieträger war, den gab es mit ABS, den gab es mit Airbag und so weiter und so fort. Und dann kommst du plötzlich in einen Vergasermotor, der ja ehrlich gesagt Anfang der 80er Jahre schon so ein bisschen out war. Und Mercedes hat ihn ja echt noch, Achtung, bis 1990, glaube ich, sind die letzten 190er Vergaser gebaut worden oder 89. Ja? Also, und Vergaser, sorry, also das war dann jetzt wirklich out. Ne? So.
Ja.
Einspritzer konnten irgendwie alles besser und waren halt sparsamer und haben natürlich mit einem Cut auch besser funktioniert als ein Vergaser.
Ja,
ne?
Klar,
weil ein Vergaser, der sich dann irgendwie durch mechanischen Verschleiß auch verändert, da nützt dann der G-Cut dahinter nicht mehr so viel.
Nee.
Da ja, war gut. Ich ja dann so wie der 6.9er.
Genau, nee, das war ein bisschen... Wie kam bei denen jetzt da drauf, den 126? Was hast du mich denn gefragt?
Ich habe dich gefragt, ob du dir noch irgendwas angeguckt hast.
Ach so. Nee, ich habe mir sonst nichts angeguckt. Ich kriege immer nur Angebote geschickt, die ich dann... ich habe viele dankend abgelehnt diese Woche.
Okay,
ja. Oder die passen die Daten nicht, weißt du, irgendwie... Und dann liest du das durch, denkst du, nee, also sorry bei dem Preis. Und das ist alles schon so Quatsch, so nach dem Motto... Ja, Garage 11, der verkauft die Autos ja teuer, da kann ich meins ja mal teuer versuchen zu platzieren, das ist ja oft so. Mhm. Und das geht aber in vielen Fällen schief, weil die Autos sind dann nicht nachhaltig, das passt dann nicht.
Naja, und das müssen sie sehr, sehr outstanding sein.
Genau,
ne?
Heute Morgen, ich hab ja so ein paar Anfeindungen bekommen wegen dem Aero-Kadett, weil er so teuer ist.
Anfeindungen tatsächlich?
Nee, also naja, kriegst du also Mails, wo ne? drin steht, hier hackt's oder was, also so das Programm.
Ja?
Ja, ja. Und heute war jemand da, der sich ihn angeguckt hat, der sich auch schon einen gekauft hat, witzigerweise. Und ganz entsetzt ist, dass jetzt hier in Hamburg einer steht zum Verkaufen. Und erst fing er so an, ja, so ein Aero ist auch nicht mehr wert irgendwie für 15.000, 17.000 Euro. Und nachdem er sich ihn angeguckt hat und zugegeben hatte, dass der wirklich extrem original ist, da hat man sich dann doch schon angenähert. Also dann war man doch mit dem Preis schon bei über 20.000 Euro. Und ich glaube, er war ganz verliebt, der wollte gar nicht gehen. Weil den er sich gekauft hat, da ist nichts Original dran. Wobei der von den Bildern, er hat mir die Bilder auf dem Handy gezeigt, die waren jetzt klein, aber sah qualitativ auch sehr gut aus. Also restauriert, aber halt tiefer gelegt, dreiteilige Felgen, 2,2 Liter Hubraummotor und so weiter.
Ja, und er hat das halt richtig gemacht, ne? Weil er hatte nämlich seine Frau dabei. So. Ja. Das heißt also, er hat schon mal eine Sache konnte er schon mal nicht mehr als Argument dagegen nennen. Und ich glaube, dass eine Frau beispielsweise bei diesem Auto findet das irgendwie total toll, dass der dieses Farbspiel hat zwischen dem, ich sag mal, weißen, elfenbeinartigen Lack hat, dann dazu dieses dunkelrote Dach und diese karierten Sitze. Ja. Sorry, das ist halt ja auch, glaube ich, Prospektfarbe.
Ja, gab es auch. Er sieht halt charmant aus.
Ja, genau.
Das selbst.
Genau.
Meine Frau war hier letztens, Andrea, und sieht den hier stehen und sagt, oh, der ist aber hübsch.
Ja,
das meine ich. Das ist ein Kadett. Und ich so, ich habe mir gedacht, was finden die jetzt neuerdings ein Kadett gut? Also, sie fand den total hübsch. Mhm. Ach, mit dem Dach, das ist ja schick.
Mhm. Ja. Ich hatte ihn meiner Schwester auch gezeigt, weil die ja die C-Kadett gefahren ist. Und dann sagte sie dann so, oh, der ist ja schön, oh, der kostet bestimmt 20. Ne? Ich sage, nee, da kommst du nicht mit aus. Und sie, boah. Ich sage, ja, gut, Aeros sind natürlich auch sehr selten und so. Und was für ein Motor, auch der 60 PS? Ich sage, ja, genau, 60 PS. Ah, der lief so schön damals und so. Ja. Also sie kann sich halt auch noch so richtig gut daran erinnern. Und sagte dann zu mir, warum habe ich mir eigentlich damals nicht noch einen gekauft? Ich sage, du, weil es damals dann schon schwer war, Ende der 80er, einen guten Kadett dann noch zu finden, C-Kadett. Ach,
übrigens, weil du sagst, läuft schön. Ich habe diese Woche ein bisschen umgeparkt und umgestellt und habe den ein bisschen laufen lassen, bin zweimal hin und her gefahren mit dem Strich 8er und habe nur gedacht, Alter, was für ein geil funktionierendes Auto.
Ja, gut.
Ey, ich habe den, der braucht ein bisschen, bis er anspringt, also bis der Sprit wahrscheinlich vorne ist. Dann springt der an, läuft sofort relativ rund, gut Vergaser frisch überholt. Und die Bedienkräfte, gut, er hat eine Servolenkung, klar. Mhm. Und die Bedienkräfte auch von der
Schaltung. Du sagst, ist klar. Also klar ist das bei der Strich 8 dann nicht, ne?
Sorry. Extra.
Ja.
Aber mit der Servolenkung und diese Lenkradschaltung ist ja so exakt.
Ja.
Klack, klack. Ich habe den hier so hin und her gefahren, dann rückwärts. Ich so, Mensch, fährt das Auto geil. Auf die ein paar Meter habe ich schon gedacht, boah. Was für ein Antriebskomfort das Ding hat.
Ja, gut, da rennst du bei mir offene Türen mit ein. Das ist halt... Du bist ja manchmal kein Fan, also auch 123er kein Fan, aber wenn so ein Auto richtig gut ist.
Das weiß ich, also ich bin kein 123er Fan, weil ich mag die irgendwie nicht, ist auch egal. Strich 8er mochte ich ja immer, hat ja eine Geschichte bei mir. So. Aber trotzdem, wenn man dann mal wieder drin sitzt und das benutzt, merkt man wieder nochmal, wie geil die Qualität von dem Auto ist. Also von einem in einem guten Zustand natürlich. Da ist jetzt keine runtergerittene Studentenmöhre mit 800.000 Kilometern. Aber
für unsere jüngeren Hörer, das sagt Jens jetzt ja gerade ganz bewusst, das Auto hatte mal einen Kult, so in den 90er Jahren kann man sagen, ne? Anfang der 90er Jahre in der Studentenszene war es total hip, einen Stricher zu fahren.
Ja. Und 200er Diesel, ne, mit einer riesen Rotzfahne hinten dran, weil die...
Und Greenpeace-Aufkleber.
und immer einen riesen Qualm hinter sich hergezogen, weil natürlich nie einer mal die Glühkerzen irgendwie ausgewechselt hat oder sauber gemacht oder irgendwas eingestellt hat an dem Auto. Deshalb haben die auch einen schlechten Ruf. Deshalb haben auch viele gesagt, oh, so ein 200er Diesel, wie der stinkt und qualmt. Nee, tut er gar nicht.
Nee, wenn der vernünftig
ist. So wie ist, der Horizont Blaue, der auch vorher bei Ralf Kühl natürlich im Service war. Ey, sorry, da kam nicht ein Wölkchen hin. Du hast gar nicht gesehen, dass das ein Diesel ist.
Ja.
Ne, so, also der gibt's immer, es gibt immer halt gut und schlecht gemacht, ne, sozusagen. Gut, das ist ein Benziner hier, der 230er. Der läuft aber auch für so einen Vierzylinder erstaunlich ruhig. Selbst im kalten Zustand?
Ja.
Nicht rumpelig, gar nicht?
Naja, es gab bei Mercedes ein Lastenheft und da wurde der Kunde beschrieben, der das Auto fährt und der wollte es genauso.
Ja.
Ne?
Ja. So. Ja. Und wie ist es heute? Wie sehen die Kunden aus, die heute beschrieben werden?
Das ist echt interessant.
Haben die Schlitzaugen und sind 1,60 groß, oder?
Ah, sag das doch nicht so. Aber darüber muss ich tatsächlich auch immer lachen, weil wir häufig, und das habe ich ja jetzt in den letzten 20 Jahren erlebt, wir skalieren dann ja oder beschreiben dann den typischen Kunden, den wir zu erwarten haben, wenn wir eine neue Baureihe bringen. Ne?
Ja.
Also das war bei der ersten A-Klasse schon so und das war dann bei dem Sportcoupé so, was wir, ne, so. Und du rechnest dann damit, mit diesen Menschen und dann kommen ganz andere, ja, die sonst so ein Auto fahren. Damals das beste Beispiel dafür war, und das wird übrigens auch mal ein cooler Exot, weil du hast du gar nicht mehr auf dem Zettel, von der zweiten A-Klasse, also dem 169er, gab es ja mal ein Coupé. Zweitürig.
Ja, man hat, also
Zweitürig,
ja. Ja, zweitürig, aber das ist wie ein Grand Coupé ist auch eine Limousine, weißt du? Also die A-Klasse hatte kein flacheres Dach oder so,
gab nur nein. Zweitürig. Aber er hatte eine lange Tür.
Ich weiß.
Ja, ja. Und hatte damit allerdings und hatte damit allerdings natürlich den Charme der A-Klasse verloren, weil die war ja eigentlich praktisch und mit dieser langen Tür war sie ja gar nicht mehr praktisch. Genau. Die ging also eigentlich gar nicht und die einzigen Menschen, die so ein Auto gekauft haben, waren, habe ich damals so erlebt, etwas korpulentere Menschen, weil die sich gefreut haben, dass sie durch die größere Tür besser ins Auto kommen. Ja. Ja. Und wir haben aber damals irgendwie ganz groß Werbekampagnen mit irgendwelchen jungen Menschen, die dann auf diese, in Anführungsstrichen, sportliche A-Klasse abfahren.
Hip.
Und man darf ja nicht vergessen, ich habe meinen Eltern damals so ein Auto verkauft, die gingen nicht besonders gut. Ein A200 Turbo, ja. Wo meine Mutter dann gesagt hat, lassen Sie uns da für ein Auto verkaufen, der braucht Super Plus und so, ne? Weil der hat ja knapp 200 PS gehabt. Und war auch nicht gerade sparsam. Ist komisch, wen wundert das bei so einem Turbo, ne? Und war halt eine Automatik, das weißt du selber, das ist ja dann trotzdem kein schnelles Auto, ne? Der kann zwar ein bisschen was, aber ist trotzdem nicht schnell. Aber diese Kombination, also heute ein A200 Turbo, dreitürig. Keine Ahnung, ob das überhaupt marktexistent ist.
Egal.
Wahnsinn. Ja. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, wir stellen uns einen Kunden vor, bauen dafür in Anführungsstrichen ein Auto und natürlich ist es am Ende egal, wer ihn kauft, aber oftmals ist es dann eben nicht der, ich sag mal, junge Mensch, der vielleicht sonst einen Golf GTI gekauft hätte, der dann plötzlich eine zweitürige A-Klasse kauft. No way.
Nee, no, so. Auf keinen Fall.
Genau, auf gar keinen Fall. Nee. Ja, und deshalb bin ich gespannt, wirklich gespannt, wer den neuen Smart kaufen wird, was das für Menschen sind. Und ich sage dir, also dir würde der auch gefallen. Ich glaube, du wirst, wenn du ihn in Natura siehst, ich will mal sehen, dass ich demnächst mal einen mitbringe hier. Dann können wir den mal so ein bisschen analysieren. Aber es ist ein Riesenauto, ne? Stehst davor und denkst, okay, so der Smart ist ja nicht nur ein Markenname, sondern auch ein Begriff. Und da muss man jetzt hier die Frage stellen, okay, was ist jetzt hier mit Smart gemeint, ne? Also es ist vielleicht noch das Entertainment, was smart ist da drin.
Ja, oder das Geld, was Mercedes an der Karre verdient. Vielleicht ist das smart für den Konzern.
Das verdient ja nicht Mercedes, sondern ist ja Geely.
Ja, hör doch auf.
Ja, ist so. Das ist Volvo.
Nee, auch nicht. Aber Geely, haben die nicht Prozente an Mercedes?
Sowohl als auch, ja.
Ja, haben die? Ja. Wusste ich gar nicht.
Ja.
Gut, komm, lassen wir das, diesen ganzen modernen Kram, lass mal Quartett Roulette spielen.
Du, ich habe, nur wenn du das willst, nicht mehr irgendwann anderes, ich habe auch eins wieder von meinem Kollegen, der auch die Memory-Karten hier mir geschenkt hat, hat mir dieses Quartett hier in die Hand gedrückt und ich fand es echt ziemlich cool. Das ist ein Rallye-Wagen-Quartett, also ein bisschen schwerer zu erraten müsste man, ist es schon, aber alleine guck dir mal die ersten beiden Karten an hier. Das ist schon was für Gerrit, oder?
Ja.
Schön. Schöner DDR-Wartburg, letzter erfolgreicher Zweitaktwagen bei den internationalen Rallyes. 80 PS, 3 Zylinder, Zweitakt, 170 km/h.
Jetzt zeig ich mal gerade das Spiel.
Ist keine Deckkarte dabei, ne? Nee, aber nee. Guck dir mal durch. So. Ja. Mega coole Autos dabei, tatsächlich.
Ja, aber wie willst du das erraten? Das ist doch Quatsch.
Erraten könnte tatsächlich ein bisschen schwierig werden, ja.
Nee, das lassen wir mal schön.
Das lassen wir mal schön, sagst du? Ja. Ja, schade. Ich hätte schon gern so ein Peugeot 504i Rallye, finde ich. Finde ich schon spannend. Ist einfach ein cooles Quartett. Ich habe das tatsächlich auch noch nicht gehabt.
Ja, wie sieht denn Vauxhall Magnum
aus? Und ich habe es auch noch nicht vorher gesehen. Bitte?
Wie sieht denn Vauxhall Magnum aus?
Sicherlich wie ein Opel, ne? Wie ein Opel Ascona, oder?
Nö, gar nicht.
Nee? Doch, natürlich. Ja, ein bisschen schon.
Jo, nee, ja, doch, nee.
Was, natürlich?
Jetzt, jo, oh.
Findest du nicht, dass ein Vauxhall Magnum...
Porsche Carrera RSR, stärkster Rallye-Wagen 1974. Mit 230 PS, stärkster Rallye-Wagen.
Naja, gut. Damals, Rallye, das war ja noch die Zeit vor Turbolader, ne? Das Quartett müsste, was würdest du sagen, das ist so Ende 70er, ne?
Oder? Nee, früher.
Noch früher?
Was hat der hier drin verloren? So ein Rundstreckenauto.
Ferrari 356 GTB, ja.
Gab es noch nie als Rallye.
Mussten sie
bei Rallye selten eingesetzter Wagen. Ach was.
Da steht übrigens bei dem Mercedes auch. Da ist ein. Da ist ein
warte mal, ist sogar ein Strich 8 belegte bei drin. Der Tour de France Rallye den ersten und zweiten Platz in der Gesamtwertung. Die Tour de France Rallye. Die Tour de France ist aber ein Straßenrennen. Das ist keine Rallye in dem Sinne. Die fahren über Schotter oder so.
Hier, das ist nämlich genau das Gleiche. Ist hier ein 280e-8er. sehr selten eingesetzter Typ als Rallye-Fahrzeug.
Ja, warum auch? Nee, vor allen Dingen bei dem Porsche steht stärkster Rallye-Wagen, ja, mit 230 PS. Er hat 395 PS hier.
Naja, gut.
Das ist ja so ein Lügenquartett.
Lügenquartett, genau. Das Lügenquartett. Es ist trotzdem extrem cool, weil das.
Oder
ist
für mich Pippi Langstrumpf worden zu sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Ja. Und
so, das war's für heute.
Und zur Not nimmst du einen. Nee, wir nehmen schon noch Quartett Roulette.
Quartett Roulette ist fertig. Wir haben fertig roulettiert.
Ich schneide dich raus. Wir nehmen mal hier, das ist geil. Neueste Modelle, vorne drauf ein 959. Das ist doch mal amtlich.
Zähl mal. Aha, ja.
Komm, ich ziehe jetzt zuerst. Die letzten Male hast du immer zuerst gezogen. Ich will jetzt mal was. Okay, fang mal an. Also wir sind, wenn das neueste Modelle ist, wann kam der 959? Kam der 87?
86.
86, okay.
Ja, deutsches Auto?
Nein.
Spanisch?
Sehr witzig, nein.
Wieso? Können ja sehr sein.
Ja.
Italienisch?
Nö.
Japanisch?
Jawohl.
Japanisch?
Ja.
Japanisch, Toyota?
Nein.
Datsun?
Nein.
Mazda?
Ja.
Was gibt's denn alles? 626?
Nein.
RX7?
Nein.
323?
Ja.
Ja, weiter. Ja.
Willst du noch mehr sagen dazu? Nö, 323 passt schon.
323 F?
Nee, ist noch kein F. Ist ein normaler.
Ja.
Ist hier in dem Quartett schon ein cooles Ding. Ist ein GT 1,5i mit 105 PS.
Zeig mal.
Und so einem schönen Heckspoiler hinten auch schon drauf. Das war ja so die Zeit, wo so ein Heckspoiler
richtig
der letzte Schrei war, ne?
Ja.
Da ging das so, mit diesen Gummilippen ging die Post ab Mitte der 80er.
Ja. Aber das ist ja schon kein früher Mazda 323.
Nee, das ist das Modell nach meinem.
Zweite Serie.
Ja, nee, dritte oder vierte sogar. Also auf jeden Fall der Mitte 80er Wagen. Genau, die erste Serie ist ja noch ein sehr schönes Auto.
Cool.
Ja, finde ich auch. Und wie man hier auch sieht, ne, 105 PS, 182 km/h Endgeschwindigkeit war damals schon eine Ansage. 6000 Umdrehungen hat das Ding gedreht. 985 Kilo, ja. So einem Auto war man gut unterwegs.
Ja.
Dann zieh du mal. Hinten drauf ist übrigens wieder Schiffe versenken.
Ja? Fische versenken?
Fische versenken. Europäisches Auto?
Ja.
Okay. Italienisches Auto?
Nein.
Französisches Auto?
Nein.
Deutsches Auto?
Ja.
BMW?
Ja.
Siebener?
Nein.
Ein Sechser?
Nein.
Ein Fünfer?
Nein.
Ein Dreier?
Im weitesten Sinne ja.
Ein Z1?
Nein.
Ein Dreier im weitesten Sinne ja. Warte mal, jetzt.
Er hat einen eigenen Modellnamen gehabt.
M3 oder wie?
Ja.
Ah.
Der frühe M3, 200 PS, 2,3 Liter Vierzylinder.
Und hier auf dem Bild auch noch so schön mit DIN-Kennzeichen. Das ist ja eins der Pressebilder.
Zeig mal, das ist die Farbe, sag mal, grau so, ne? Delfin grau metallic, oder?
Ja, das ist auf dem Bild echt schwer zu erkennen. Also, das kann auch in der Sonne aufgenommen diamantschwarz sein.
Ja, könnte auch sein.
Ja. Ja gut, die Autos sind ja heute auch richtig teuer geworden. Du hast, glaube ich, M3 schon mal gehandelt, E30, ne?
Ja.
Aber jetzt tauchen auch keine mehr auf, ne?
Also jetzt, mir ist nichts angeboten worden. Ist ein,
ist auch ganz schwierig, in einem absoluten Top-Zustand zu
kommen. Ist ein geiles Auto. Ich bin ja mal mit Helge einen im Vergleich gefahren. Da hatten wir Mercedes 2,316 gegen M3.
Kenn ich noch die Folge, ja.
Und ich war überrascht, wie gut der M3 auch fährt. Das ist natürlich mit dem Vierzylinder, ist das, BMW hat nun mal in der Zeit, es gab nichts seitenweicheres wie ein BMW Sechszylinder.
Genau.
Und dann kommt er halt mit so einem Vierzylinder Rumpelmotor auf.
Genau, das ist ja wirklich Rumpelmotor, ja.
Aber der hat schon Pfeffer, also der läuft schon, ne?
Ja, wenn man die reinen Werte sieht, geben die das nicht her, ne? Also weil 235 km/h Endgeschwindigkeit, 6,7 Sekunden auf 100.
Das war super damals. Das sind die Werte von einem Porsche 911 SC.
Ich weiß, aber du weißt ja selber auch, ein paar Jahre später war das dann schon, also M3 Nachfolger hatte dann schon deutlich ganz andere Werte.
Ja, natürlich.
Und trotzdem, ich mag das Auto extrem, weil er ja auch so anders ist als ein normaler E30, durch Heckklappe, Dach und so weiter. Der hat ja eine wirklich viele Teile auch komplett eigen. Anders.
Die Heckscheibe steht im anderen Winkel auch.
Genau, genau. Ja. Und trotzdem, ich will das nochmal betonen, so ein Auto in einem absoluten Top-Zustand fast nicht zu finden, weil die auch gefahren worden.
Schön wäre auch ein Original zu finden. Die meisten sind ja dann ein bisschen tiefer, ein bisschen größere Felgen, ein bisschen hier, ein bisschen da.
Genau.
Nee, ich habe doch Johnny Giacotto bla 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 gemacht und so weiter. Cool wäre halt einfach so oldschool, weißt du, mit so, ich glaube, der hat auch nur 15 Zoll gehabt oder so.
Ja.
Oder hat er 16 Zoll schon gehabt?
Boah,
der hat relativ kleine Räder eigentlich aus heutiger Sicht.
Ja.
So, weißt du, so Stock wie auf dem Prospektbild, so. Findest du ja nicht, gibt es ja nicht die Autos.
Nee, aber das ist in der Szene interessanterweise ja auch, also das BMW auch, finde ich, so ein bisschen eigen. Dadurch, dass die Felgen-Designs ja immer weiterentwickelt worden sind, aber dann trotzdem immer die im Kreuzspeichen-Design ähnlich waren, konntest du natürlich eine Felge von einem späteren Modell auf ein früheres Modell ziehen und das war aus, wie es hätte es geben können. Und das wird heute immer noch sehr oft gemacht. Ich bin mittlerweile auch ein anderer Fan.
Nee, ich finde das geiler, wenn das so schön ganz original ist.
Ja, also optisch finde ich das auch mittlerweile. Aber ich glaube, bei den Autos ist das natürlich auch eine Frage der Fahrdynamik. Und 15 Zoll ist natürlich dann schon anders als 16 Zoll auf dem Auto. Ne?
Ich glaube aber, dass du die Fahrdynamik, die das Auto kann, auch im Serientrim, dass du im normalen Straßenverkehr bist dein Führerschein los, wenn du an die Grenze willst. Das ist bei vielen
so sein,
Autos doch so. Haben wir doch drüber gesprochen, Porsche 992. Selbst der Basic ohne irgendeinen Extra ist schon
klar.
So schnell und so ein Monster-Sportwagen, das braucht kein Mensch.
Das stimmt. Aber so ein E30, also ich habe das jetzt auch mal so beobachtet, das ist auch etwas, was bei Mobile oder so, auch da gefühlt eine sehr enge Szene, in denen diese Fahrzeuge verkauft werden. Die tauchen kaum noch auf. Und selbst im Ausland oder so, wenn du in Spanien ab und zu mal guckst, gerade diese Top-Modelle sind in Spanien auch echt nicht billiger als hier. Also da werden teilweise für Autos, gerade wenn das so Fahrzeuge sind, die im Rallye- oder DTM-Sport eingesetzt wurden, vergleichbar, sind die da sehr teuer geworden. Da gibt es auch eine Szene für und gut, klar, also M3, auch da, die Popkultur, jetzt gerade auch bei dem neuen Need for Speed, werden diese M3, E30 und auch der 190er wieder total gepusht. Und ich glaube, solche Themen und solche Computerspiele treiben dieses Thema halt auch dann voran, ne? Weil dann einfach jüngere Leute an so einem Auto wieder Gefallen finden, die das überhaupt nicht auf dem Zettel haben, weil das ein Auto ist für die nicht alt, nicht neu. Und da vielleicht da noch mal ein paar Worte zu. Leider ist ja Ken Block diese Woche verstorben. Auch der hat ja in diesem Kontext viel getan. Also der hat ja auch viele, ich sag mal, Rallye-Fahrzeuge aus Europa neu aufgebaut und neu interpretiert und die Amerikaner sind darauf aufmerksam geworden. Ist schon jemand gewesen für die Szene, der da viel getan hat und auch einen richtigen Fable hatte für klassische Automobile. So, finde ich schon cool. Der hat immer auch den Umbau von Porsche, das hat ja auch nochmal so einen Push da reingegeben in dieses Thema. Finde ich sämtliche Umbauten, die er gemacht hat, auch wirklich outstanding. Abgesehen davon, dass ich auch am Anfang, ich weiß nicht, ob du die Gymkhana-Videos immer so angeguckt hast.
Nö.
Ich fand das bisschen. Immer, ja, also ich habe es am Anfang immer gemacht, fand den Aufwand und auch der technische Aufwand, der getrieben wurde, unglaublich. Und ich habe ihn auch live gesehen, hier damals in Buxtehude am Estering, als er Rally gefahren ist. Toller Mensch, schade, dass es ihn nicht mehr gibt, aber wer auf seiner, ich weiß nicht, ob du auf seinem Instagram-Profil warst, das war ja so ein bisschen, weiß ich nicht, traurig, also als die Meldung kam, dass er gestorben ist, weil er diesen Unfall hatte, konntest du bei ihm in der Story noch sehen, dass er in dieses Skigebiet gefahren ist und er hat dann ein Bild gemacht, von, dass er sich schon darauf freut, mit den Schneemobilen zu fahren und auf seiner Seite stand dann halt Drive Fast, Risk Everything.
Ja, hat er gemacht.
Krass, oder? Ja. Also da habe ich wirklich eine Gänsehaut gekriegt und habe gedacht, boah, ey, irgendwie, ja. Und also wenn man, ich glaube, wenn er keine Familie hätte und nicht drei Kinder, dann hätte man jetzt gesagt, okay, das ist wahrscheinlich der Weg, wie jemand wie er dann auch irgendwann vielleicht gehen möchte. Aber für alle anderen und für die Hinterbliebenen ist das natürlich eine Katastrophe. Also von daher schließen wir unseren Podcast heute mal etwas andächtig. Ich glaube, das ist schon jemand von uns gegangen, der in diesem gesamten automobilen Thema in den letzten Jahren absolut starke Relevanz hat und eine tolle Leidenschaft. Ja. Du hast es ja auch gepostet.
Tschüss, Frank.
Ach ja, Jens, tschüss, schöne Woche, macht's gut und bis bald.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.